Also das ist, glaube ich, ein Riesenthema bei allen Menschen mit Angst, weil ich hatte da auch letztes Mal auch im Podcast, glaube ich, so 8 Sätze, die deine Angst sofort stoppen, und das war irgendwie in diese Richtung, egal was passieren wird, ich werde damit umgehen können. Und ich glaube, das ist halt so ein krasser Satz, das ist, glaube ich, von Mel Robbins, diese Bestseller-Autorin, weil genau das fehlt ja Menschen mit Angst. Die denken ja immer, ich kann damit nicht umgehen. Ja, wenn das und das passiert, ich bin zu schwach, ich schaffe das nicht, dann habe ich echt ein Riesenproblem, ich kann damit nicht umgehen. Und ich glaube, dass das mega krasser Gamechanger ist, wenn du halt weißt, okay, ich kann das so. Und ich glaube, das ist halt am Ende eine Erfahrung. Also bei mir ist es auch so, ich weiß noch, als ich vor 7 Jahren oder so mein erstes Webinar gehalten habe, mit 300 Leuten online, ich habe den ganzen Tag, ging es mir so schlecht, ich war so krass nervös, ich hatte echt gezittert, ich konnte die Nacht vorher nicht schlafen. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich das halt jetzt... Meine Mitarbeiter sagen immer zu mir so, ja, du tust dir ja so leicht in allem, so quasi, als wäre das mir in die Wiege gelegt worden, ja, als wäre ich so zur Welt gekommen. Ich gesagt, Leute, ich mache das ja schon zum 100. Mal, weil ich natürlich immer gerne will, dass mich da einer mal ein bisschen unterstützt in diesen Live-Sachen auch, ne, und alle sagen immer so, nein, ich kann das nicht. Und das ist einfach gelernt, also auch wieder gelernt, ja, also ich hatte halt die ersten 5 Mal Angst, und wenn du es halt 30, 40 Mal machst, hast du da nicht mehr so eine Angst, ja, klar, wenn du jetzt auf eine Bühne gehst oder so, da gehört, glaube ich, Lampenfieber auch dazu, also wenn ich jetzt beim Frühstücksfernsehen war, da habe ich auch, ne, da geht mir natürlich auch die Pumpe, und da sitze ich auch da und denke, okay, und jetzt zählt's. Und da bin ich auch super nervös, aber da weiß ich halt, mir hilft dann das Wofür, ja, wofür mache ich das? Ich will einfach das nach draußen tragen, das Thema, und ich versuche da mein Ego ein bisschen hinten anzustellen, und ich weiß halt mittlerweile natürlich auch aus Erfahrung, ich habe da am Anfang Angst, dann sitze ich da 5 Minuten und dann, ne, wie so eine Welle, und dann kriege ich das schon irgendwie hin. Aber ich glaube, ohne die Erfahrung, ja, dass du halt was schaffen kannst, wird dein Selbstwert halt immer derselbe bleiben, so. Und ich glaube, viele muten sich zu viel zu. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, ist dieses, ja, jetzt gehe ich jetzt gleich ins Frühstücksfernsehen, bevor ich jemals vor irgendwelchen Menschen gesprochen habe. Schaffen auch manche, sitzen ja auch regelmäßig welche, aber ich glaube, diese kleinen Schritte sind halt wichtig, dass man einfach was macht, was man schaffen kann, wo man Erfolgserlebnis verbucht und denkt sich, hey, geil, das habe ich geschafft, jetzt gehe ich den nächsten Schritt. So, ja, und irgendwann traust du dir halt einfach Sachen zu, die du dir früher nie zugetraut hättest. Und das ist für mich auch total krass zu sehen, was da eigentlich alles, was ich jetzt alles kann. Ja, ich hätte niemals, ich wusste es gar nicht. Ja, also das hätte ich auch niemals für möglich gehalten, wenn mir jemand erzählt hätte vor 20 oder ja auch vor 10 Jahren, dass ich da irgendwo sitze und so. Ne, das ist total cool. Mhm. Ne, und das macht mich auch stolz. Und ich glaube, ja, das gibt dir natürlich am Ende auch ein Selbstbewusstsein, dass du halt weißt, du hast schon 5 Mal gemacht, jetzt ne, 6. Mal schaffst du auch noch. Und ich glaube, dieses kleine Schritte gehen, wenn einer zuhört, ist einfach total wichtig. Und halt nicht zu denken, ich warte, bis ich mich bereit fühle. Ja, auf Englisch sagst du ja start before you're ready. Also du musst anfangen, bevor du dich bereit fühlst, weil das wird niemals der Zeitpunkt kommen, wo du denkst, du hast keine Angst. So, ich glaube, du musst dich halt erst entscheiden, das zu machen. Und dann kommt das Bereitsein eigentlich erst danach, so ein bisschen. Mhm.
2 Gedanken dazu. Das eine ist, und das finde ich wieder wunderschön, dass du es bestätigst, ein Selbstvertrauen oder auch ein Selbstwert kann man sich nur ganz schlecht einreden. Mm. Man braucht Beweise, so handfeste Beweise. Und das hast du gerade gesagt. Du bist in das Webinar gegangen, obwohl du dich noch nicht ganz sicher gefühlt hast. Und das, finde ich, ist auch, muss man im Kontext sehen. Vorhin hast du gesagt, man soll nicht immer in die Konfrontation gehen etc. Aber das wolltest du, das musstest du nicht, sondern da ist eben, ich möchte das. Und das kann man gut unterscheiden. Wenn du das nicht gemacht hättest, dann hättest du es bereut im Nachgang, dann hättest du deine Mission nicht so verfolgen können, wie du es möchtest, und deshalb das einfach will ich oder muss ich als Gradmesser zu nehmen und dann den Schritt zu machen, auch wenn er sich ein bisschen beängstigend anfühlt. Und dann, wie du sagst, mit jedem Beweis, dass es klappt, die man nicht ignorieren kann, mir hilft aufschreiben, weil es gehen Dinge auch immer wieder in Vergessenheit. Und wenn die Liste immer länger wird, was geklappt hat, dass es doch geklappt hat, etc. Irgendwann sagt der Kritiker, okay, das ist einfach, die Beweislage ist überwältigend. So, du kannst jetzt langsam etwas mehr Vertrauen in dich gewinnen. Das ist das eine. Und das zweite fand ich auch ein schönes Beispiel, als du gesagt hast, im Frühstücksfernsehen sitzen. Es wäre ja komisch, wenn man so da sitzt, als sitzt man zu Hause auf der Couch. Weil, und ich habe ein schönes Interview gerade im Kopf von Pink, der sehr erfolgreichen Sängerin, die wurde gefragt, bist du noch nervös, wenn du auf die Bühne gehst? Und sie hat diesen Interviewer angeguckt, völlig überrascht, sagt sie, ja natürlich, sonst könnte ich doch überhaupt nicht meine beste Leistung für meine Gäste abliefern. Weil oft verwechseln Menschen Angst mit körperlicher Vorbereitung für Höchstleistung. Du willst in deiner besten Version sein, wenn du morgens im Sat.1 Frühstücksfernsehen sitzt und der Körper muss ein bisschen schnelleres Herz schlagen, der Blutdruck muss steigen, es muss alles ein bisschen Richtung Lampenfieber gehen. Und das probieren Menschen, höre ich oft, wenn sie mich fragen, wie soll ich auf eine Bühne gehen oder sowas, probieren es dann mit Baldrian runter zu regulieren oder so. Aber du willst den nicht runterregulieren in dem Moment, du willst es als die Zeichen, die es sind, verstehen. Okay, ich möchte jetzt performen, es ist gerade etwas, wo es drum geht, und der Körper gibt dir genau die richtigen Voraussetzungen.
Vor allem, was ich auch spannend fand, man sagt immer, da kommt der Schlendrian rein, ja, der Schlendrian kommt halt oft rein, wenn du was zu leicht nimmst, ne? Ja. Wenn du dir denkst, so, ach ja, dann passieren halt oft Fehler und so, ne, also das Adrenalin und so hat auch eine gute Seite, dass du, wie du sagst, dass du halt einfach dann voll da bist und einfach auch konzentriert bist. Mhm. Und ich glaube, das ja zu lernen, dass es halt auch einfach dazugehört und dass man die Angst auch mitnehmen kann, ist, glaube ich, einfach auch total wichtig.
Und sie dann auch, so ging's mir, ich weiß noch, wenn ich jetzt sag, wo hatte ich körperlich gesehen die krassesten Angstsymptome in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dann war es bei mir bei der Führerscheinprüfung. Weiß ich noch wie heute, mein Fuß hat gezittert und zu kuppeln mit einem zitternden Fuß ist echt anstrengend. Aber ich habe mir danach gedacht, das sind doch die ganz wenigen Momente im Leben, die man nicht kaufen kann, die man nicht anknipsen kann. Also da habe ich mich sehr, sehr lebendig in dieser Situation gefühlt.
Und das ist nämlich auch eine krasse Sache, weil so viele Leute mich anschreiben mit Angst vorm Autofahren. Ja, die nicht mehr Autofahren können, ist ein Riesenthema. Also war mir gar nicht so bewusst. Aber da sage ich das auch oft, ey, weißt du noch, wie du in deiner Führerscheinprüfung saßt? Du bist doch auch gefahren. Also diesen Trugschluss auch, den man sich erzählt, ja, mit Angst könnte ich da nicht mehr fahren oder ich würde alle gefährden oder es wäre dann, aber wir können halt trotzdem fahren, ja. Und ich glaube, das sich halt auch immer wieder zu sagen, und das finde ich auch so ein krasses Beispiel, ne? Wo steht das, dass du halt mit Angst keine Sachen tun kannst? Ja, das reden wir uns ja ein. Ja, ich kann nicht auf die Bühne gehen, wenn ich so Angst habe. Ich kann nicht Auto fahren. Ich kann nicht, weiß ich nicht, was ich alles nicht tun kann, wenn ich Angst habe. Aber wir können halt voll viel tun, wenn wir Angst haben. Und jeder in der Führerscheinprüfung saß wahrscheinlich so da oder 90%. Ja. Und die sind trotzdem alle gefahren. Ja, und ich glaube, das ist total wichtig. Ja.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Wir sind ja beide Eltern und zum Schluss möchte ich noch so ein bisschen auf diesen Aspekt kommen, welchen Anteil Eltern auch daran haben an den eigenen Ängsten. Du hast vorhin gesagt, deine Mutter war eher ängstlich, wo du bewusst oder unbewusst dir ein paar Dinge angesehen hast. Und Satz 29 in deinem Buch heißt, wessen Angst ist das eigentlich? Und das zeigt ja schon dahin, dass nicht alle Ängste, die man selber hat, wirklich die eigenen sind, sondern als Kind, und ich erlebe das gerade, unser Sohn ist gerade 2 Jahre, der macht alles nach, was ich mache. Und das ist so süß, weil aus evolutionsbiologischer Sicht macht es ja voll Sinn, die Eltern zu imitieren, weil die haben mehr Erfahrung und so lernt man Dinge. Und dementsprechend macht es auch Sinn, sich als Eltern Gedanken zu machen, was man vorlebt und was man auch nicht vorlebt. Was möchtest du Eltern da draußen so an Erfahrungen, aber auch an Tipps mitgeben? wo wir aufpassen dürfen, welche eigenen Ängste, die man vielleicht auch als sinnvoll hält, den Kindern auch weitergibt und wo es losgeht, die Kinder vielleicht mit einer Bürde zu belasten, wo sie dann Jahrzehnte später zum Therapeuten oder wie auch immer gehen müssen.
Ja, ich glaube, es ist ein super schwieriges Thema für alle Eltern da draußen, weil das natürlich keiner will und trotzdem sind wir davor nicht gefeilt. Also bei mir war es halt so, meine Mama hatte ganz andere Ängste eigentlich, als ich die ich heute habe. Mein Vater hatte eher diese Angst vor Krankheiten tatsächlich, wobei der nach außen hin nicht so ein ängstlicher Typ eigentlich ist, wie ich ihn jetzt so, ne, mein ganzes Leben gesehen habe. Also der ist jetzt keiner, der dann ständig gesagt hat, oh nein, machen wir nicht. Aber der hatte dieses Krankheitsthema. Meine Mama hatte eben eher eigentlich Angst, dass mir was passiert so. Ich glaube, ich habe da von beiden was übernommen und dann natürlich noch so ein bisschen meinen eigenen Charakter. Aber die haben das ja auch nicht mit Absicht gemacht. Also ich finde immer super schwierig, die Eltern sind schuld so. Mhm. Finde ich ganz, ganz schwierig, weil auch, es tut dir auch selber nicht gut. Du kommst ja dann aus der Opferrolle nie wieder raus, ja. Da sind halt immer die Eltern schuld. Und man kann sich, glaube ich, auch nicht sein Leben lang auf seine Eltern rausreden, so ein bisschen, ne. Also, ich rede jetzt nicht von schweren Traumata, die einem dazugefügt werden, sondern einfach, ne, jeder hatte Eltern, die irgendwas hatten, weil Eltern sind auch nur Menschen. Und meine Therapeutin hat das damals halt auch zu mir gesagt, weil ich da auch so ein bisschen Angst hatte, ja, was mache ich denn, wenn ich mit meinem Sohn, ne, irgendwas weitergebe? Und hat sie gesagt, Kinder müssen immer mit den besten und den schlechtesten Eigenschaften ihrer Eltern leben. Ja, es ist so. Und es ist Fluch und Segen, aber das ist halt so. Mhm. Und ich glaube, dieses sich die Illusion zu machen, dass wir es perfekt machen könnten mit den Kindern, das geht nicht und wir werden Fehler machen und die werden von uns auch Sachen übernehmen, wo wir selber denken, das finden wir blöd. So, mhm. Ich finde auch heutzutage manchmal erkenne ich mich auch noch viel mehr an meinen Eltern als früher. Also es geht dir vielleicht auch so, dass einem da Sachen auffallen und ich glaube, dass es auch okay ist, aber dass man vielleicht bei dem Angstthema einfach ja selber nochmal durchatmet, sowas kann halt helfen, ne? Bevor man irgendwas sagt oder einfach auch nochmal, aber das geht auch nicht immer, ja, weil ich habe auch zwei Kinder, die treiben an, die können, wissen halt auch, wie sie an den Nerven sägen können, bis du halt kurz vorm, bis halt gar nichts mehr geht und das ist halt auch normal und ich glaube, dass man sich da auch nicht dafür verurteilt, wenn einmal die Zündschnur irgendwie reißt und man dann, oder der Geduldsfaden, man halt dann doch mal schreit oder mal laut wird, ich glaube, das ist auch normal, aber dass man halt versucht, also das versuche ich zumindest, oftmals gelingt es mir halt, dass ich halt durchatme, ne, dass ich mir im Kopf irgendwann sage, so, jetzt mal ganz ruhig, jetzt zählst du mal bis 5 und dann guckst du nochmal neu und dann reagierst du vielleicht nochmal neu auf das, was er jetzt gerade hat oder wenn die krank sind, das ist halt ganz oft bei mir in der Community, dass die einfach so Angst haben, dass die Kinder was Schlimmes haben und so. Ne? Da versuche ich halt mein Verhalten den Kindern gegenüber ein bisschen im Griff zu haben, aber dass dir mal so eine Angst hochkommt. Also ich glaube, das ist auch menschlich und das kann man nicht verhindern. Und ich glaube, da setzen Eltern sich halt auch wahnsinnig unter Druck, ne, dass man immer denkt, man muss alles richtig machen. Und ich glaube, Kinder sollten auch mitbekommen, dass die Eltern halt auch Gefühle haben. Ich glaube, das ist total wichtig. Also ich hatte auch mit meinem kleinen Sohn, der war eine Zeit lang, hing da einfach so krass an seinem Vater. Also ganz am Anfang hing er sehr an mir, ne? Das ist ja dann oft so. Und dann ist er irgendwann so übergewandert sozusagen. Und der war halt so, der Papa ist halt immer noch sein allergrößter Held. Und er ist halt, das ist auch total schön. Aber er hat dann, war halt zu mir gegenüber manchmal auch echt unfair, ja, und auch gemein. Klar, es sind Kinder und so. Aber ich finde, da ist auch noch so eine Grenze, wo Kinder auch mal merken dürfen, dass du auch nicht alles weißt und dass du auch verletzt bist und dass du auch Gefühle hast und das war das, was am allermeisten geholfen hat, dass es wieder anders geworden ist, ist, wo ich dann echt auch geweint habe und auch sauer auf ihn war und gesagt habe, das geht nicht. Und einmal bin ich auch einfach gegangen, habe die Tür zugemacht. Mhm. Dann war mein Mann so, ja, kannst nicht machen, so ungefähr Kind traumatisiert, aber tatsächlich war das so. Also ich meine, ich habe nicht gesagt, ich komme jetzt nie wieder und so, dem war schon klar. Aber er hat einfach gemerkt, boah, krass, ist echt jetzt eine Grenze erreicht. Mhm. Ja, mit meinem Verhalten und die ist jetzt echt einfach mega traurig und ich glaube, da verstehen die dann oft auch was, ne? Also ich glaube, man darf da so ein bisschen die Balance finden zwischen nicht den Kindern erzählen, dass wir alles wüssten und dass wir perfekt sind so, sondern dass wir halt auch Gefühle haben und dass wir auch nicht alles wissen. Ja, und ich weiß nicht, bin zwei jetzt noch klein, aber mein Sohn, der fragt halt teilweise Sachen, da schießen die halt schon direkt die Tränen in die Augen, wenn der uns sowas fragt. Und letztes Mal habe ich auch zu meinem Mann gesagt, du musst jetzt hoch, ja, weil da war ich halt echt schon, dann kriegt er halt Tod, ne, und was und bohrt dann so lange nach, ne, dass du dann selber schon dann da sitzt und denkst, endlich, ich weiß es auch nicht. Mich macht der Gedanke genauso fertig wie dich und du musst halt trotzdem als Eltern dann irgendwie noch irgendwie eine schlaue Antwort parat haben. Da kann man mal versuchen, ob es der andere besser kann als man selbst. Aber ich glaube, dass es total menschlich ist und dass es auch, ne, wichtig für Kinder ist zu sehen, wir wissen es auch nicht.
Absolut. Mir kommt gerade eine Geschichte, an die ich länger nicht mehr gedacht habe. Es war auch bevor wir selber Kinder hatten. Es war von meiner Physiotherapeutin in diesem Fall. Und das hat für mich damals noch ohne Kinder noch sehr neutral betrachtet, aber das fand ich irgendwie inspirierend. Die Situation war wie folgt. Ihr Sohn kam vom Fußballtraining abends, war Winter, wo es schon dunkel ist. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie alt der Sohn damals war. Ich schätze irgendwie 12 bis 14 oder sowas. Und der hatte bis 7:30 abends Fußballtraining, ist mit dem Fahrrad alleine nach Hause gefahren und wenn er normal fuhr, müsste er so 5 Minuten später zu Hause sein. Es war sehr nah bei denen zu Hause. Und 10 Minuten später war er immer noch nicht da und sie hat sich richtig Sorgen gemacht. Und da hat sie gesagt, sie hat in dem Moment entschieden, ihm keine WhatsApp zu schreiben, wo er ist, sondern sie ist zu ihrem Mann gegangen und hat gesagt, ich mache mir gerade Sorgen, beruhig mich jetzt bitte. Und 3 Minuten später ist er gekommen und hat gesagt, wir haben noch besprochen, wie die Weihnachtsfeier gemacht wird oder so. Und das fand ich irgendwie so schön. Weil aus Sicht des Jungen war überhaupt nichts passiert. Sie hat sich gerade Sorgen gemacht, würde ich genauso im Übrigen. Aber sie hat es nicht sofort zum Problem des Jungen gemacht. Denn beim Jungen wäre angekommen, wenn ich nur 3 Minuten später komme, sorgt sich meine Mutter schon. Und das per se erstmal nichts Schlimmes, aber ich finde, an so kleinen Dingen geht's schon los, dass man so eine Problemwahrnehmung, eine Angstwahrnehmung bekommt. Man möchte natürlich keinen Sohn erziehen, der immer zu spät kommt. Das soll gar nicht die Botschaft sein. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass man nicht sofort die eigene Sorge zur Sorge des Kindes machen muss. Und das habe ich mir mitgenommen und ich weiß noch nicht, ob ich es werde umsetzen können oder ob ich sofort eine Sekunde später die WhatsApp losschicke. Ich weiß es nicht. Trotzdem fand ich die Botschaft daraus eine schöne, dass es ein Kontinuum gibt, was kann man noch mit sich selber, vielleicht mit dem Partner ausmachen und wann fängt man an, auch das Problem zum das Kind mit einzubeziehen. Macht das Sinn für dich?
Total.
Okay, so, den letzten Satz, den ich hier rausnehmen möchte, ist, und den fand ich auch wunderschön, der heißt, meine Zukunft ist keine automatische Verlängerung meiner Vergangenheit. Auch darauf basieren, glaube ich, ganz viele Ängste, dass das, was man mal erlebt hat, in die Zukunft fortgeschrieben wird. Macht auch Sinn, denn auf Erfahrungen basieren unsere Prognosen für die Zukunft, aber warum macht es aus deiner Sicht eben keinen Sinn, die Vergangenheit als besten Schätzer für seine Ängste für die Zukunft zu nutzen?
Also ich glaube, das ist von Einstein das Zitat, ich bin mir auch nicht sicher, der sagt, so die reinste Form des Wahnsinns ist es, immer dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und ich glaube, so kommt das natürlich zustande. Ne? Wenn ich halt immer im Heute dasselbe tue, sieht es morgen wahrscheinlich ähnlich aus. Und ich glaube, erst steht die Erkenntnis, okay, die Zukunft ist keine automatische Verlängerung meiner Vergangenheit, aber ich darf natürlich jetzt schon was anders machen, weil wenn ich natürlich immer dasselbe wieder tue, ist es wahrscheinlich relativ hoch, dass da dasselbe wieder passiert. Und ich glaube, da zu erkennen, das ist nicht so, sondern ich habe so ein bisschen das in der Hand, ne? Wie ich das auch im Buch schreibe, so ich bin nicht hilflos ausgeliefert, ich kann was verändern.